Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Sabine.
Hallo Eva.
Wir haben ja hier in dem Podcast schon relativ häufig mal über Geschlechterverhältnisse gesprochen, beziehungsweise über Geschlechterungleichheit. Das letzte Mal in der Folge 25. Da haben wir uns nämlich gefragt, hat Armut ein Geschlecht? Und heute soll es darum gehen, dass wir überlegen, was können wir eigentlich gegen die Geschlechterungleichheit tun? Und da sage ich mal ganz kurz, zum Beispiel feministisch vergesellschaften. Und unter dem Begriff können sich jetzt vielleicht einige von euch erstmal noch gar nicht so viel vorstellen. Ich finde es ehrlich gesagt auch einen komplizierten Begriff, wo man erstmal viele Fragezeichen im Kopf hat. Vor allem, weil Vergesellschaftung für viele sicherlich eher mit ganz anderen Bereichen verknüpft ist, ne? Also traditionell kommt sozusagen die Forderung nach Vergesellschaftung, also nach der Überführung von Privateigentum in Gemeineigentum, ja eher aus den Industriebereichen, also zum Beispiel Stahlindustrie oder auch aus der Kohle, traditionell so aus der Arbeiterbewegung, ne? Sozialisierungsforderung ist da das Schlagwort gewesen. Und in jüngerer Zeit hat der Vergesellschaftungsbegriff, ja ich sag mal, Furore gemacht ein bisschen im Bereich des Wohnens mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen und der Forderung, große Wohnungskonzerne eben zu enteignen. Und da geht es dann eben um einen Bereich der sozialen Daseinsvorsorge. Aber was jetzt genau feministisch vergesellschaften bedeutet, das wollen wir heute besprechen mit unserem Studiogast. Und ich freue mich sehr, dass Barbara Fried bei uns ist. Hallo Barbara.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Barbara, du bist eine Kollegin von mir und zwar bist du Referentin für klassenpolitischen Feminismus und sozialistische Transformation. Und du bist derzeit ganz schön beschäftigt mit der Organisierung einer großen Konferenz und die heißt auch just Feministisch Vergesellschaften, her mit dem ganzen Leben. Und die findet vom 25. bis zum 27. September an der Ruhr-Universität in Bochum statt. Und zwar als eine Kooperation zwischen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Marie-Yahoda-Center for International Gender Studies in Bochum. Und die Anmeldung für die Konferenz, die ist immer noch geöffnet. Oder ich vermute, dass, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dass sie immer noch geöffnet ist. Meldet euch also gerne noch an. Wir packen euch den Link zu der Konferenz auf jeden Fall in die Shownotes. Und wenn ihr es nicht dahin schaffen solltet, dann könnt ihr im Nachgang auf jeden Fall Teile der Konferenz dann auch später bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf den Internetseiten finden. So, Barbara, um in das Thema mal so richtig schnell kopfüber kurz einzutauchen, sag uns doch mal in a nutshell, was bedeutet für dich feministisch vergesellschaften?
Ja, also feministisch vergesellschaften heißt, dass wir die Sphärentrennung, die für den Kapitalismus strukturgebend ist, und zwar die Sphärentrennung von Produktion und Reproduktion, also der Güterproduktion auf der einen Seite und der Produktion des Lebens, wie wir manchmal auch sagen, auf der anderen Seite, dass wir die überwinden und mit ihr auch die geschlechtliche Arbeitsteilung, die Sorgearbeit an Frauen delegiert und ins Private schiebt. Und deswegen geht es letztlich auch darum, die hierarchisch gewaltvollen Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus umzubauen.
Du hast gesagt, du hast jetzt gerade diese Sphärentrennung angesprochen. Da will ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber kurz vorher, Barbara, du sagst ja auch, dass eine feministische Bewegung sich nicht darauf reduzieren sollte oder dass es nicht bedeuten sollte, dass jetzt ein paar Männer Sorgearbeit übernehmen oder dass diese einfach besser entlohnt wird, die Sorgearbeit, so wie es der liberale Feminismus fordert, sondern es geht vielmehr um Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die zusammenhängt mit dieser spezifischen Arbeitsteilung. Vielleicht kannst du darauf noch mal näher eingehen.
Ja, das mache ich gern. Ja, genau, du hast ja eigentlich wichtige Stichworte jetzt schon angesprochen. Also die Frage, wer über wessen Arbeitskraft verfügen kann, ist ein wichtiges Moment von Herrschaft. Und diese Verfügung über fremde Arbeitskraft ist im Kapitalismus außerdem die Grundlage für Privateigentum und damit begründet sie auch die Klassenspaltung, jetzt erstmal ganz allgemein. Also einige verfügen über private Firmen, Fabriken oder auch Pflegeheime, können darin andere Leute für sich arbeiten lassen und den gesellschaftlich produzierten Reichtum privat abschöpfen. Und Eigentum bedeutet, und das ist für uns wichtig, eben deswegen nicht nur die Verfügung über Dinge, sondern es ist eben immer auch die Verfügung über die Arbeit von Menschen. Und das ist mir wichtig, weil das nicht nur fürs Klassenverhältnis gilt, sondern auch fürs Geschlechterverhältnis. Also es gilt für die Verfügung über die Arbeit von Frauen in der Familie. Und es gilt irgendwie eigentlich auch für rassifizierte Arbeitsteilung. Also wenn Menschen und Arbeitskraft entlang von Rassifizierung und Migrationsregimen abgewertet werden. Dazu können wir sicher später nochmal sprechen. Und in Teilen der Linken gibt es immer noch die Tendenz, Geschlechterverhältnisse auf Fragen von Lebensweise und Lebensstil letztlich zu verengen. Und das ist fatal, weil es eigentlich diesem rechten Kulturkampf auf den Leim geht. Und stattdessen ist für uns wichtig, dass wir sie als, Rieger Haug hat es mal bezeichnet, als fundamentale Regelungsverhältnisse im Kapitalismus begreifen. Das heißt, sie regeln nicht nur, wer über wessen Arbeit verfügt, sondern sie regeln auch, wessen Arbeit wie viel wert ist. Sie regeln also auch, wie Ausbeutung von Menschen unterschiedlich ist oder wie Ausbeutung Menschen unterschiedlich trifft und wie das mit Rollenerwartungen, Körpernormen, Idealen, Alltagspraxen und Lebensmöglichkeiten verschränkt ist. Also aus einer queerfeministischen oder auch antirassistischen Perspektive spielt dann da auch eine Rolle, wer zur Norm gehört, wie sozialer Ausschluss funktioniert und damit auch, wie Gewalt legitimiert wird. All das ist mit dieser Arbeitsteilung verbunden. Und auf diesem Terrain von Geschlecht, und das ist, glaube ich, wichtig für die Frage, verschränken sich also soziale, ökonomische und kulturelle Fragen. Und ja, genau, für eine sozialistische Veränderungsperspektive ist es wichtig, uns genau das klarzumachen, dass Ausbeutung eben auf eine spezifische Weise über Geschlecht organisiert wird, obwohl sie uns als was Individuelles erscheint. Hinweise darauf finden wir interessanterweise auch schon bei Marx und Engels, nämlich in der deutschen Ideologie sagen sie, die Verfügung des Mannes über die Arbeit der Frau in der Familie ist das erste Eigentum, so bezeichnen sie das. Genau, und insofern argumentieren wir, dass diese von dir erwähnte Arbeitsteilung in produktive und reproduktive Arbeit im Grunde die geschlechtliche Seite des Eigentumsverhältnisses ist.
Barbara, noch mal ganz kurz dazwischen gegrätscht. Ich will noch mal auf diese Sphärentrennung genauer eingehen, weil die uns ja auch so natürlich vorkommt, ne? Dass wir die Seite der Produktion haben und die Seite der Reproduktion. Und das ist ja dann auch irgendwie, das eine ist eher männlich konnotiert, das andere eher weiblich gelesen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen näher ausführen.
Ja, genau. Also das hast du jetzt im Prinzip auch schon gesagt. Was für uns interessant ist, glaube ich auch, dass mit Entstehen des Kapitalismus fallen eben diese Bereiche auseinander, dass Produktion tendenziell in der Fabrik im öffentlichen Raum stattfindet, während die Reproduktion, also alle Tätigkeiten, die sich um das Leben drehen, pflegen, Kinder erziehen, aber eben auch diese ganz wichtigen Arbeiten, emotionale Zuwendung, Zuhören, Trösten, all das wird in die Familie und an Frauen delegiert und dort eben unentlohnt verrichtet. Und, das ist der zentrale Punkt, diese verschiedenen Tätigkeiten werden räumlich getrennt, mit privat-öffentlich verschränkt und jeweils einem Geschlecht zugewiesen. Ökonomisch bedeutet das aber, dass dieser ganze Bereich der reproduktiven Arbeiten und damit großer Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten, die wichtig sind, um unser Leben zu erhalten, aber die auch für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft elementar sind, eigentlich außerhalb des Lohnverhältnisses verrichtet werden und somit vom Kapital unentgeltlich angeeignet wird. Also die Ausbeutung in dieser Sphäre der Reproduktion.
Aber warte mal, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, so wie du es jetzt sagst, beziehst du die Reproduktionssphäre nur auf die unbezahlte Arbeit?
Ja, also das ist so, dass sich halt im Laufe der Zeit hat sich das verschoben, dass viele Tätigkeiten, die wir unter reproduktive Arbeit fassen, zunehmend professionalisiert wurden. Das war ja im Beginn des Kapitalismus kaum so. Da waren es dann tendenziell Kirchen, die so Altenheime gemacht haben oder auch ja Pflege irgendwie im gesundheitlichen Bereich. Aber da war sozusagen diese Professionalisierung von Sorgearbeit noch nicht so ein Thema. Heute, und ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal stärker drauf, haben wir sozusagen dort eine doppelte Privatisierung. Die eine, die ins Private schiebt und die andere, die auch noch ökonomisiert. Aber ich würde sagen, da sprechen wir vielleicht nachher noch mal dazu.
Dann ist es aber natürlich falsch, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja gerade gesagt, die Produktionssphäre ist eher männlich gelesen, weil ich jetzt automatisch gedacht habe, weil die Reproduktionssphäre ist weiblich gelesen. Aber das stimmt ja eigentlich so auch nicht, ne? Weil es auch dadurch, dass es immer mehr Erwerbsarbeit unter Frauen gibt, haut das ja auch nicht mehr richtig hin.
Das stimmt. Also es ist, ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen so einer Art systematischer Trennung, um die es uns jetzt geht, wenn wir sagen, wir müssen feministisch vergesellschaften, da kommen wir dann gleich noch drauf, und auf einer empirischen, ich sage jetzt mal, einem empirischen Durcheinander, was wir in der Welt heutzutage finden. Weil durch Frauenerwerbstätigkeit hat sich natürlich wahnsinnig viel verschoben, hat sich auch diese sogenannte Sorgekrise, vielleicht können wir da nachher auch noch dazu sprechen, entstanden, weil eben dadurch das nicht mehr so hinhaut. Also weil das der Punkt, es gibt diese systematische Zuweisung, aber es gibt eine Dysfunktionalität in der Art und Weise, wie es im Alltag funktioniert. Und okay. Dazu gehört auch, dass Frauen viel Erwerbstätigkeit machen und die Sorgearbeit sozusagen obendrauf kommt oder liegen bleibt oder eben sehr stark an rassifizierte Personen weiter, ich sag jetzt mal, nach unten in der Hierarchie der Arbeitsteilung weitergereicht wird. Genau, und das, weil diese Arbeit in der täglichen Verrichtung mit dem Geschlecht Frau quasi natürlich verschmelzen, also als deren zweite Natur gelten, erst dadurch wird es überhaupt möglich zu legitimieren, dass sie anders als die anderen arbeiten, nicht entlohnt oder schlechter entlohnt werden. Also weil sie angeblich aus Liebe erbracht werden. Das ist halt total wichtig, dass quasi die Markierung als Frau und die Rollenerwartung, die damit verbunden ist, gesellschaftlich hergestellt verbunden ist, legitimiert, dass ein ganzes Feld von gesellschaftlich notwendiger Arbeit nicht oder schlecht entlohnt wird. Und der Kapitalismus fußt eben genau auf dieser Unterordnung und Abwertung von als weiblich markierten Tätigkeiten. Und mit dieser Abwertung der Tätigkeiten, das ist ein wichtiger Punkt, geht eben auch die Abwertung der Personen einher. Insofern ist diese Arbeitsteilung und diese Sphärentrennung, was im Grunde zwei Seiten einer Medaille sind, ist im Grunde die Grundlage auch geschlechtsbezogener Gewalt, weil es die Menschen quasi der Gewalt stärker preisgibt. Und last not least, das ist, scheint mir auch total wichtig zu sein für die Debatte, ist, dass diese Arbeitsteilung eben auch die Grundlage des für uns natürlich erscheinenden binären cis- und heteronormativen Geschlechterverhältnisses ist, weil sie in dieser ökonomischen Trennung uns als Menschen als binäre Kategorien gegenüberstellt. Also die geschlechtliche Arbeitsteilung ist auch die Basis für die dominante hetero- und cis-Normativität.
Sag nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen, cis, was bedeutet das?
Ja, also cis-Geschlechtlichkeit bedeutet die Vorstellung, dass sich Personen mit dem ihnen von außen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht auch identifizieren können. Also das sozusagen, genau, die Gegenkategorie ist Transgeschlechtlichkeit. Das heißt, dass Personen mit dem Geschlecht, was andere ihnen medizinisch zuweisen, sich damit nicht identifizieren wollen. Mhm. Genau.
Ich habe daran anknüpfend jetzt nochmal eine weitere Frage. Du sprichst ja jetzt sehr klar sozusagen wirklich von zwei Sphären, Mann und Frau, sage ich jetzt mal. Oder weiblich gelesen sagst du schon auch, aber es ist vor allem da die Männer, da die Frauen. Und in einem bestimmten feministischen Diskurs wird das ja auch von der Sprache her extra aufgebrochen. Wir reden nicht mehr so, wir reden zum Beispiel von Flinter. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Flinter, eben die Abkürzung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, transgeschlechtliche und Agenda-Personen. Warum machst du das explizit an dieser Stelle nicht?
Ja, das ist cool, dass du es fragst, weil das ist tatsächlich immer wieder im politischen Sprechen gar nicht so einfach. Also der Begriff Flinter will ja genau diese binäre Anordnung in Frage stellen. Also es ist ein politischer Allianzbegriff, wenn wir so wollen, für all diejenigen, die von diesem patriarchalen Geschlechterverhältnis, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, besonders betroffen und diskriminiert werden. Der Begriff ist eine Allianzbezeichnung. Aber der Begriff Flinter stellt eben nicht nur diese rechte Erzählung oder die Erzählung im rechten Kulturkampf in Frage und ist da ein Gegenbegriff, sondern es ist eben auch materiell in unserer Alltagspraxis verankert, diese Zweigeschlechtlichkeit. Also wenn wir über geschlechtliche Arbeitsteilung sprechen und über die Frage der Sorgearbeit, dann geht es um die soziale Kategorie Frau. Und das ist eben manchmal nicht so einfach, weil wir wollen in unserer Sprache die Binarität aufheben und irgendwie Allianzbegriffe für einen Kampf gegen dieses Geschlechterverhältnis benutzen. Und deshalb sagen wir dann weiblich gelesene Personen oder Flinter, um genau dem Rechnung zu tragen. Das finde ich auch absolut richtig und wichtig, weil unsere Sprache ja auch bewusstseinsbildend ist. Wenn wir jetzt aber analytisch gucken, dann ist es eben so, dass durch diese Sphärentrennung und die geschlechtliche Arbeitsteilung wird Sorgearbeit Frauen zugewiesen. Oder vielleicht kann man es auch nochmal anders sagen, durch die Zuweisung bestimmter Arbeiten werden manche Arbeiterinnen zu Frauen gemacht. Das ist jetzt eine sehr zugespitzte Formulierung, an der sich vielleicht auch manche reiben, aber faktisch ist es so, jenseits von biologischen Kategorien einfach eine soziale Kategorie in ja im Kapitalismus ist, an der dann eben bestimmte Rollenvorstellungen geknüpft sind. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das zur Legitimation der Unterordnung dient. Es gibt aus den feministischen Bewegungen der 70er Jahre einen ganz schönen Slogan, den ich vielleicht hier irgendwie noch nennen wollte, der heißt, sie nennen es Liebe, wir nennen es Arbeit. Da kommt das nochmal so ganz gut zum Ausdruck. Und vielleicht, um jetzt auf deine, Sabine, erste Frage auch nochmal zurückzukommen, warum reicht es nicht, Sorgearbeit anders zu verteilen? Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen klar geworden ist, weil es eben ein systematisches Unterdrückungsverhältnis ist, was darüber organisiert ist.
Barbara, darf ich mal kurz noch was dazu fragen mit diesem, du sagst jetzt selber, die Kategorie Frau-Mann ist eine soziale Kategorie, die eine materielle Grundlage hat. Also die nicht einfach überwunden werden kann, indem wir anders drüber sprechen. Ja? Wenn wir jetzt uns bemühen, mit Flinter und allen anderen Dingen gerecht zu werden, sage ich jetzt mal so allgemein, aber die materielle Grundlage ändert sich nicht. Siehst du da vielleicht auch ein Problem? Also wie kriegt man das hin? Verstehst du, was ich meine? Weil ich kenne zum Beispiel, um es jetzt mal einfach zu sagen, warum ich das frage, ich kenne ja auch viele Leute, die so ein bisschen genervt sind davon, die das Gefühl haben, oder wo es ja auch dann irgendwie so gibt, habe ich mich jetzt korrekt ausgedrückt oder sich unsicher fühlen und dass man dann oftmals in eine Situation kommt, wo es dann so, ich sage jetzt mal zugespitzt, eine rein moralische Frage ist, ob ich mich da jetzt richtig ausdrücke oder nicht. Und hat es vielleicht damit was zu tun, dass solange du die materiellen Grundlagen nicht mit überwindest, läuft diese Sprache Gefahr, genau dieses Problem zu werden?
Ich würde sagen, einerseits ist es genau so, wir müssen diese materiellen Grundlagen verändern und genau darauf zielt ja feministische Vergesellschaften, also kommen wir da auch bestimmt gleich drauf dann. Aber es ist eben schon auch so, also ich würde sagen, es hat noch zwei andere Ebenen. Sprache kreiert auch Bewusstsein. Und wir haben es im Kapitalismus, und das ist ja auch ein Punkt, den du in deinen Arbeiten und wenn du über Vergesellschaft oder insgesamt über Kapitalismus sprichst, auch immer ganz stark machst, dass es uns viele Dinge, die gesellschaftliche Verhältnisse sind, als quasi natürlich erscheinen. Und so ist es eben auch mit diesem Geschlechterverhältnis. Ganz lange haben wir darüber nicht nachgedacht oder die allermeisten, ich sag mal, die Mehrheitsgesellschaft hat nicht darüber nachgedacht, inwiefern Geschlecht eben mit diesen materiellen Verhältnissen verschränkt ist und inwiefern das auch für bestimmte Personen dann halt nochmal eine ganz andere Form von Gewalt ist, die dadurch ausgeübt wird. Insofern ist es für mich schon wichtig, dass wir auch in der Art, wie wir darüber sprechen, dem Rechnung tragen und sagen, wir sind uns bewusst darüber, dass das materielle Verhältnisse sind, die das kreieren und die aber eben darüber auch nicht nur Ausbeutung, sondern auch Ausschlüsse, Verletzung, Diskriminierung und so weiter organisieren. Und das finde ich schon wichtig, auch dem entsprechend Rechnung zu tragen.
Lass uns mal jetzt darauf gucken, warum und inwiefern feministisch Vergesellschaften eine Antwort auf sozusagen diese gesellschaftlichen Verhältnisse sein könnte.
Ja, vielleicht muss ich auch da nochmal einmal ein ganz bisschen ausholen, denn also ein Ausgangspunkt, den wir so genommen haben, war Vergesellschaftung, das hattet ihr ja auch in der Anmoderation gesagt, ist in der Linken zurzeit total wichtiges Thema, dank Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist hat ja auch, finde ich, die Debatte in diese Richtung unglaublich belebt. Genau, habt ihr auch in der Anmoderation gesagt, anders als vor 100 Jahren geht es da fast nie um den industriellen Sektor, sondern eigentlich immer um Bereiche der Daseinsvorsorge, also der sozialen Reproduktion. Obwohl es um Bereiche der sozialen Reproduktion sich dreht, geht es eigentlich immer nur um die Eigentumsform. Also es geht nur darum, die Eigentumsform zu verändern. Und was außen vor bleibt, ist das, was wir eben hatten, dass Vergesellschaftung eben nicht nur eine Frage von Eigentumstiteln ist, sondern eben die gesellschaftliche Organisation der Arbeit als Ganzes betrifft. Also, wenn wir die Arbeitsteilung, wie eben gesagt, als andere Seite des Eigentums sehen und deswegen die geschlechtliche Arbeitsteilung, also Rückseite sozusagen des Geschlechterverhältnisses, dann ist es eben so, dass so gedacht feministisch Vergesellschaften darauf zielt, was wir am Anfang schon hatten, diese kapitalistische Sphärentrennung von Produktion und Reproduktion und mit ihr die geschlechtliche Arbeitsteilung, die Sorgearbeit an Frauen und ins Private delegiert, aufzuheben. Nur so, wenn wir das so denken, schaffen wir es eben auch die Materialität dieser gewaltvollen Geschlechterverhältnisse aufzuheben. Und genau, also wenn wir das nicht bedenken, also wenn wir nur auf die Eigentumstitel gucken, bleibt halt einfach eine ganz wichtige Säule kapitalistischer Ausbeutung, nämlich die Überausbeutung von Sorgearbeit bleibt sozusagen unangetastet und damit auch für den Kapitalismus weiterhin ausbeutbar, sag ich mal. Also ich würde sagen, die Vergesellschaftung bleibt dann halbiert. Also und zwar, ich würde jetzt sogar sagen, das ist gar nicht nur aus feministischer Perspektive so. Das ist auch insgesamt aus linker oder marxistischer Perspektive so. Wenn wir die Unterordnung der Produktion des Lebens oder alles, was unser Leben angeht, unter die kapitalistische Ökonomie nicht mitbearbeiten, dann bleibt die Vergesellschaftung halbiert. Und genau, vor dem Hintergrund ist sozusagen unser Einsatz in der Debatte im Grunde zu sagen, also zu überlegen, wie können wir eine Vergesellschaftungsbewegung denken, die eben nicht nur Privateigentum aufhebt, sondern tatsächlich eine Gemeinwohlökonomie schafft, in der eben auch diese wichtigen Arbeiten des Sorgens nicht mehr länger abgespalten werden, sondern in der wir insgesamt aus der Perspektive des Lebens und der Bedürfnisse der Menschen planen, organisieren, agieren.
Feministisch vergesellschaftet nicht darum, die Sphäre der Reproduktion, die unbezahlte Care-Arbeit zu vergesellschaften, sondern es geht darum, die Trennung der beiden Sphären aufzuheben. Das ist ja ein wichtiger Unterschied, weil ich vermute, dass viele das denken, feministisch vergesellschaften, dass es damit zu tun hat.
Also tatsächlich geht es um beides. Es geht in der langfristigen Perspektive darum, die Sphärentrennung insgesamt aufzuheben. Und ich sage jetzt mal, als Veränderungsperspektive und Transformationskonzept geht es dann, und das ist sozusagen auf der politischen Ebene der Einsatz, den wir machen, geht es darum, die Sorgearbeit aus der Privatheit rauszuholen. Also das ist im Grunde gedacht als ein Prozess. Wie schaffen wir es, diese Sphärentrennung aufzuheben? Das ist ja nicht so, dass wir da jetzt sagen, okay, dann lass uns mal die Sphärentrennung aufheben, sondern und unser Einsatz für diesen Punkt ist zu sagen, wir müssen versuchen, Politiken zu denken, die die Sorgearbeit aus der Privatheit, der geschlechtlichen Zuweisung und der Prekarität rausbringen in gesellschaftliche Verantwortung.
Okay. Also die sie sichtbarer machen und die sozusagen auch
ganz anders
Systeme zu organisieren. Schaffen
genau.
Und Formen sie
genau.
zu organisieren, genau. damit sie genau. nicht mehr im Privaten stattfinden.
Genau.
Da
also,
kommen wir ja dann nochmal vielleicht auf die Konkretisierung zu sprechen. Du sagst aber gleichzeitig, dass dieses Projekt ein strategischer Knoten ist. Total wichtiger Punkt, der dann auch dazu dienen kann, Forderungen aus ganz verschiedenen linken und feministischen Spektren zu verbinden. Und auch dem Kulturkampf von rechts etwas gemeinsam dann entgegensetzen kann. Warum?
Ja, genau. Also das ist im Grunde etwas, für uns ist es, wie gesagt, ein strategischer Vorschlag, von dem wir denken, dass er nicht nur unterschiedliche Spektren des feministischen Feldes, sondern insgesamt für unterschiedliche Teile des linken Feldes ein Bezugspunkt sein könnte. Also für rechte Kämpfe um Hegemonie zum Beispiel stellt ja nach Kämpfen um Migration und Angriffen auf rassifizierte Menschen, Drohungen gegen Arme und vermeintliche Leistungsverweigerungen sowieso, stellen aber eben diese sogenannten Moral Panics, also inszenierte Kampagnen im Bereich der Geschlechter- und Familienpolitiken, sind ein total wichtiges Feld. Und das ist ja auch so eine wichtige Debatte in der Linken. Wie gehen wir damit eigentlich um, dass die Geschlecht und Gender, wie die das immer nennen, so hochdressen? Und aus unserer Sicht ist es eben so, dass wir das nicht kontern können damit, dass wir sagen, wir verschieben die Debatte auf das eigentliche Problem, was ein soziales ist oder was soziale Ungleichheit ist. Zum Beispiel teilweise in der antifaschistischen Wirtschaftspolitik wird so gesprochen. Sondern uns geht es darum, dass wir den Kampf tatsächlich, obwohl wir Geschlecht als ein kapitalistisches Ausbeutungsverhältnis sehen, dass wir den Kampf tatsächlich auch um das Geschlechterverhältnis und um die Gesellschaft der vielen führen müssen. Sie also eben nicht als Lifestyle-Fragen, sondern als Kern der sozialistischen Transformation greifen müssen. Insofern ist es auch der Versuch, quasi diese Themen an den Rest der linken Debatte anzubinden.
Sag mal, Barbara, eine Nachfrage. Du hast ja kurz die antifaschistische Wirtschaftspolitik angetippt. Über die haben wir hier ja in Podcast-Folgen auch schon gesprochen. Wie meinst du das genau? Meinst du oder kritisierst du zum Teil daran, dass es so ein bisschen den Anschein hat, als ob gesagt wird, okay, um dem Rechtsruck zu begegnen, müssen wir in dicken Anführungszeichen nur sozusagen die soziale Frage stärker bespielen, also soziale Ungleichheit bekämpfen. Und da sagst du, das reicht nicht und das wäre ein Trugschluss, wenn man da schon stoppt. Oder wie meinst du das?
Ganz genau. Also ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, es springt zu kurz, weil wir dann einfach diesen Angriffen, die auf dem Feld des Kulturellen geführt werden, also dort werden ja die Kämpfe um die Köpfe, werden ja über rassistische, antifeministische, antiqueere, antitrans Politiken geführt. Und ich glaube, wenn wir da nur Sozialpolitik dagegen setzen, das ist zwar richtig, aber eben nicht genug. Wir müssen sozusagen den Kampf auch um die Köpfe auf dem Feld des Kulturellen führen.
Und also wir brauchen einen Kulturkampf von links.
Ja, wir brauchen einen Kulturkampf von links, der aber natürlich auf die ökonomischen Grundlagen dieser Herrschaftsverhältnisse zielt. Und das ist eigentlich genau die Frage, um die es geht. Wie schaffen wir es, das beides gemeinsam zu leisten? Also wie schaffen wir es, den Umbau in Richtung einer Gemeinwohlökonomie anzuzielen, in der dann diese sozialen Ungleichheiten abgemildert sind oder eben nicht mehr bestehen und gleichzeitig die zentralen Fragen von Lebensweise und kulturellen Fragen nicht kleinzureden, sondern sie eben immer auch, und das ist eigentlich der zentrale Punkt, zu in unserem alltäglichen Denken besser klarzukriegen, dass diese Fragen von Lebensweise eben auch immer Fragen von ökonomischer Herrschaft sind. Die sind nicht getrennt davon zu betrachten. Und deswegen ist mit diesem Einsatz feministischer Gesellschaften oder den Vergesellschaftungsbegriff einfach zu erweitern, halt auch die Frage verbunden, welche Allianzen können daraus vielleicht entstehen für eine linke Bewegung, die der Faschisierung was entgegensetzen kann. Die Frage ist, was kann das auch für eine Allianz von AkteurInnen heißen? Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die geschlechtliche Arbeitsteilung eben auch an diese normative Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit und Cis-Geschlechtlichkeit gebunden ist. Und wenn wir jetzt feministisch vergesellschaften als die Aufhebung dieser Arbeitsteilung denken, dann kann das eben beispielsweise ein gemeinsamer Orientierungspunkt für ältere Feministinnen oder Personen aus der Frauenbewegung sein, für die Marxismus, Feminismus zentral war und die ganzen Theorien sozialer Reproduktion, die sozusagen aus dieser Teil der Debatte kommen. Aber es ist eben auch ein wichtiger Bezugspunkt für ein jüngeres queer- und transfeministisches Spektrum sein, für die ganz viele Kämpfe tatsächlich auch um Anerkennung und Akzeptanz gehen. Und für die das aus meiner Sicht auch ein guter Bezugspunkt sein kann, weil damit diese Kämpfe um Anerkennung auch Teil einer sozialistischen Gesamtbewegung werden können und nicht immer zu Problemen von vermeintlichen Minderheiten gemacht werden. Also vielleicht ein bisschen plakativ zu sagen, also ich glaube, wir sollten Queerness als etwas verstehen, quasi als einen materiellen Einspruch gegen eine gewaltvolle Geschlechterordnung und die damit verbundene Ausbeutung zu begreifen, statt immer nur als Fragen sexueller und geschlechtlicher Identität.
Klingt für mich total logisch und gut als Ansatz. Jetzt hätte ich natürlich die Frage, siehst du denn schon, dass da tatsächlich in den Spektren, die du ja auch irgendwie kennst, wo du drinsteckst in Debattenräumen und so weiter, dass da tatsächlich auch so ein bisschen was zusammengeht in diese Richtung und sich, sage ich mal, FeministInnen und queere Personen unterschiedlicher Generationen da irgendwie treffen?
Ja, also ich meine, das ist natürlich immer die ganz große Frage. Also wir arbeiten ja jetzt zu diesem Thema unter der Überschrift Sorgende Städte in der RLS schon seit einer ganzen Weile. Also Sorgende Städte ist im Grunde die Idee eines Transformationsprojektes, das auf feministische Vergesellschaften orientiert. Also da geht es nicht nur Städte feministischer zu machen, sondern der Einsatz des Konzepts Sorgende Städte zielt auf eine Vergesellschaftung, also feministische Vergesellschaftung. Und in so einer Transformationsperspektive geht es also um den Aus- und Aufbau von neuen Infrastrukturen im Care-Bereich und um konkrete Einstiegsprojekte. Und das machen wir irgendwie jetzt schon seit ein paar Jahren. Und dazu sprechen wir über konkrete Projekte, sprechen wir sicher gleich. Und da ist unser Eindruck schon, dass das sehr unterschiedliche Personen anspricht. Also sowohl unterschiedliche Generationen in den Innis, mit denen wir es da zu tun haben, gibt es irgendwie Leute zwischen 20 und 80 und auch aus sehr unterschiedlichen Spektren. Also ich vielleicht, um ein Beispiel zu erzählen, ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung in Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Stadtteil im Osten der Stadt. wo es eine Fachhochschule für soziale Arbeit gibt, die Alice-Salomon-Hochschule. Und es war eine Veranstaltung der ASH zu sorgenden Städten. Und ich war als Referentin eingeladen. Und dort war das Publikum tatsächlich sehr stark gespalten. Da waren einerseits so viele junge, queerfeministisch interessierte Studis. Und auf der anderen Seite waren ganz viele Rentnerinnen, die in dem Kiez wohnen, weil die Veranstaltung von so einem Community-Outreach-Projekt der ASH war, also was versucht explizit mit der Nachbarschaft irgendwie auch eine Verbindung herzustellen. Und dann waren, ich sage jetzt mal, Ostrentnerinnen. Also es waren viele Frauen, die eine Ostsozialisation hatten, jetzt in Rente sind, aber natürlich ein langes Leben der Sorgekrise hinter sich haben. Und das war tatsächlich eine total interessante Debatte, sowohl zwischen denen auch, aber eben auch um dieses Konzept. Und ich glaube, also diese Idee sorgender Städte als so eine konkrete Utopie auf dem Weg zu einer Lösung der Sorgekrise und einer Vergesellschaftung von Sorge. Damit konnten die tatsächlich diese sehr unterschiedlichen Spektren viel anfangen. Und das jetzt nur so als ein Beispiel, um das so ein bisschen plakativ zu machen. Und ich beobachte aber tatsächlich auch zum Beispiel, dass in der Linken, also in der Linkspartei, dort es so eine, ja, aufeinander zu bewegen verschiedener feministischer Spektren an der Frage gibt. Aber ich will es auch nicht überspannen. Es ist ein strategischer Vorschlag und inwiefern sich das am Ende realisiert, hängt auch an uns allen. Und genau, und das ist ja auch eine Frage, die wir auf der Konferenz tatsächlich dann mit verschiedenen Leuten diskutieren wollen.
Mhm, sehr spannend.
Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Und zwar gibt es ja auch von linker Seite die Kritik an der Sphärentrennung, dass da der Klassenstandpunkt nicht wirklich berücksichtigt ist, paradoxerweise. Weil je höher die soziale Schicht, desto mehr können sich Frauen der unbezahlten Care-Arbeit entledigen, indem sie es outsourcen. Das heißt, da gibt's auch innerhalb der, ich sage jetzt auch mal so weiblich gelesenen Gruppe, einen Klassenunterschied. Und das wäre jetzt erstmal, finde ich, ja, das auch, dass man beobachtet, dass immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden, was ja aus dem liberalen Feminismus heraus eigentlich genau das Ziel ist. Da ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich das Problem daran, dass das nicht immer wieder mitbetont wird in der Debatte, dass es eben da auch ein Klassenverhältnis innerhalb dieser Gruppe gibt und es nicht die Frauen per se benachteiligt sind. Da wäre jetzt die Idee, ich habe da mal nachgefragt, was ist denn jetzt genau der Punkt, der Kapitalismus findet möglicherweise eine Antwort darauf, die, wenn wir da nicht drauf gucken, den Kampf schwächt. Also wenn jetzt angenommen unbezahlte Care-Arbeit durch Automatisierung, durch Vermarktlichung, durch Integration aller, die bislang dafür unbezahlt zuständig waren, in den Arbeitsmarkt. Ich meine, ist es dann nicht möglich, dass Kapitalismus gar nicht angewiesen ist, analytisch, systematisch auf die Sphärentrennung und dass man dann möglicherweise an einem Punkt ansetzt, wo man den Kapitalismus gar nicht so maßgeblich stört? Also verstehst du, wie ich meine? So ein bisschen nach dem Motto, alle emanzipativen Bewegungen sind bislang wunderbar integriert worden in den Kapitalismus. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das habe ich schon gelesen hier und da.
Naja, also ich würde jetzt darauf, glaube ich, antworten, ja genau, der Kapitalismus schafft es natürlich, seine, zu blöd irgendwie so personalisiert über den Kapitalismus zu sprechen, aber seine Notwendigkeit, den Arbeitsmarkt zu unterschichten, Arbeit nach unterschiedlichen Kriterien auf- und abzuwerten, aber in der Tendenz natürlich insgesamt abzuwerten, da gibt es eine gewisse Flexibilität und die ist auch, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass eben Phase des Entstehung des Kapitalismus und heutzutage da sich auch viel verschoben hat im Bereich der reproduktiven Arbeit. Aber ich würde sagen, wenn jetzt durch Automatisierung und durch warum auch immer die Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen oder allen Geschlechtern gleich verteilt wird, das kann ich mir schon theoretisch vorstellen, dass das passiert, aber die Abwertung des Lebens gegenüber der Güterproduktion und der Profitökonomie, die bleibt. Und das ist ja auch das, was wir aktuell sehen. Also durch die vom Neoliberalismus und Teilen des liberalen Feminismus vorangetriebene Orientierung auf Erwerbsarbeit. Also super Idee Elterngeld, aber es hat natürlich eine totale soziale Schieflage, weil es die Leute unterstützt, die gut verdienen und die, die nicht gut verdienen, die bleiben irgendwie bei der Grundsicherung, die sie ohnehin kriegen. Also wir sehen in der momentanen Situation ja, dass sich da im Geschlechterverhältnis viel verschiebt und diese übrig bleibende Sorgearbeit, für die es eben im Kapitalismus keine Lösung gibt. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Also unabhängig davon, wer die Arbeit macht, ist es so, du kannst diese Tätigkeiten nicht wie in einer Fabrik ökonomisieren, du kannst sie nicht so rationalisieren, ein Kind zu erziehen kostet die Zeit, die es kostet, eine Person zu pflegen kostet die Zeit, die es kostet. Du kannst es technisch unterstützen, aber es gibt sozusagen, Mascha Madörin, eine Ökonomin aus der Schweiz, nennt es die sogenannte Cost Disease, dass diese Tätigkeiten in der kapitalistischen Ökonomie einfach in der Form nicht mithalten können und deswegen weiterhin abgewertet bleiben müssen. Und was wir momentan sehen, das war der Punkt, den ich jetzt unbedingt noch machen wollte, war, dass sich da eben weitere Spaltungen und Verschiebungen in diesem Feld ergeben, beispielsweise, dass wir diese völlig aus dem Ruder laufende Pflegekrise, mit der wir es momentan zu tun haben, dadurch kompensieren, dass wir Menschen aus dem globalen Süden, hier ist es auch vor allen Dingen Osteuropa, aber es sind auch Philippinen, durch irgendwelche Pflegeabkommen nach Deutschland holen, die unter unmöglichen Bedingungen, also unterirdischen Löhnen, hier für uns diese Arbeit erledigen. Also was ich sagen will, die konkreten Personen können sich verändern. Aber die Abwertung der Sphäre, die bleibt. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und insofern teile ich das nicht. Hm.
Barbara, ich habe noch mal eine Rückfrage, weil ich glaube, das ist einfach auch noch mal ein ganz wichtiger Begriff. Du hast vorhin mal ganz kurz von der Entprivatisierung gesprochen oder vielleicht sogar auch schon von der doppelten Entprivatisierung. Und ich glaube, das müssen wir noch mal klären. Was bedeutet das? Also das wäre ja ein Ziel sozusagen einer feministischen Politik, wenn ich dich richtig verstehe. Was heißt das?
Ganz genau. Also wir haben ja jetzt schon viel über dieses Ferntrennung und die Privatisierung geredet. Und im Grunde ist es aber so, dass es eigentlich auf dieser Ebene tatsächlich, das habe ich vorhin ganz kurz auch schon erwähnt, eine doppelte Privatisierung gibt, weil einerseits eben an Frauen und in die Haushalte geschoben, das hatten wir gesagt, aber als professionell erbrachte Dienstleistung gibt es eben seit den 90er Jahren verstärkt, auch vorher schon ein bisschen, aber seit den 90er, also im Zuge des Neoliberalismus verstärkt, ist dieser ganze Sorge- oder Care-Bereich und insgesamt das Soziale eben auch immer stärker privatwirtschaftlich organisiert. Also wo es früher Kirchensozialverbände waren, sind es jetzt nicht nur Privatunternehmen, sondern es sind tatsächlich häufig auch Fonds für Anlagekapital oder Investitionsgesellschaften, die in dieses Feld reingehen, also beispielsweise ganz extrem der stationären Altenpflege, aber durchaus auch in der ambulanten Gesundheitsversorgung. Und vor diesem Hintergrund haben Alex Wischnewski, mit der ich zu diesen Fragen seit Jahren total eng zusammenarbeite, wir haben in unseren Texten, sprechen wir deswegen davon, dass feministische Vergesellschaften eben bedeutet, dass wir eine doppelte Entprivatisierung brauchen. Warum doppelt? Weil anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe, es muss eben einerseits raus aus der Profitökonomie, das hatten wir ja auch gerade, dass eben diese Sphäre unter Profitgesichtspunkten nicht zu organisieren ist und deswegen in dieser Form im Kapitalismus immer abgewertet bleibt. Und diese sozusagen raus aus der Profitökonomie, sag ich mal, das deckt sich ja auch total mit dem allgemeinen Vergesellschaftungsdiskurs. Und die feministische Erweiterung ist dann eben, dass sie eben auch raus aus der Privatisierung in die Familien als zentralen Ort sozialen Reproduktion muss. Auch weil sie dort eben ganz häufig nicht nur Überforderungen, sondern auch Isolation, Einsamkeit verursacht von Leuten, die hohe Sorgebelastung haben. Genau, und da gibt's eben auch gute Beispiele, wie sowas aussehen kann.
Barbara, du hast ja jetzt schon das Beispiel der sorgenden Städte vorhin erwähnt, als ein konkretes Beispiel, wo es in so eine Richtung geht von feministisch Vergesellschaften. Aber das ist ja ein Beispiel, was in Deutschland jetzt auch erst, sag ich mal, am Anfang steht, ne, in einer Debatte. Und wir haben im Vorgespräch uns darüber unterhalten, ob du Beispiele hast aus anderen Teilen der Welt, wo du sagst, ja, da passiert was und da passiert wirklich viel und Interessantes. Und du hast gesagt, in Mexiko passiert einiges. Nämlich unter einer linken Bürgermeisterin in Mexiko-Stadt. Ja, Brugada heißt sie, glaube ich. Und ich fand das ganz eindrucksvoll, was du da berichtet hast und teil das gerne bitte nochmal hier mit uns, was sozusagen da in den Barrios, also vor allem in den armen Vierteln oder ärmeren Vierteln dieser Stadt passiert unter dieser Bürgermeisterin.
Ja genau, also Mexiko ist tatsächlich aktuell eines meiner Lieblingsprojekte in diesem Feld. Und dort gibt es eben ein groß angelegtes Programm von sogenannten Sorgezentren. Und das ist auch ein Begriff, mit dem wir irgendwie für die hiesige Debatte viel arbeiten. Und in Mexiko haben die den schönen Namen Utopias. und sind von der, du hast erwähnt, von der linken und feministischen Bürgermeisterin Clara Brugada ins Leben gerufen wurde. Bevor Clara Brugada Bürgermeisterin von Mexico City wurde, war sie Bezirksbürgermeisterin eines der ärmsten Stadtviertel der Hauptstadt, Iztapalapa, in dem aber immerhin 1,8 Millionen Menschen leben, also ein Stadtteil nur der Stadt mit 1,8 Millionen Menschen. Und dort hat sie diese Idee der Sorgezentren initiiert und es gibt bereits 14 solcher Zentren, eben in einem der ärmsten Gegenden von Mexiko. Dieses Utopias ist ein Akronym, also hat den schönen Titel der Utopie, aber es ist auch ein Akronym und auf Deutsch bedeutet es Einheiten der Transformation und Organisation von Inklusion und sozialem Zusammenhalt. Also das ist ein bisschen sperrig auf Deutsch, aber irgendwie sagt der Titel schon, dass es mit diesen Sorgezentren eben um mehr geht als um klassische Sozialpolitik, sondern um einen Umbau auch von Sorgeverhältnissen. Und das Credo der Utopias ist Sorgen für die, die sorgen. Das ist, also spricht sich im Spanischen ein bisschen schöner als auf Deutsch auch, aber das ist genau der Punkt. Also diese kommunalen Sorgezentren sind Teil einer umfassenden auch Stadtentwicklungsstrategie, also verbinden soziale Infrastrukturen mit Aufwertung von Stadtteilen und sozusagen der Bereitstellung öffentlicher Räume und stellen insbesondere die Lebensqualität in benachteiligten Stadtteilen ins Zentrum. Und im Mittelpunkt stehen immer diejenigen, die eben den größten Batzen der Sorgearbeit leisten. Das sind bisher nach wie vor Frauen, aber es richtet sich auch an Kinder und ältere Menschen und Menschen insgesamt mit Unterstützungsbedarf. Und das Ziel ist eben Bildung, Gesundheit, Kultur, aber auch Sport, soziale Dienstleistungen wohnortnah und kostenlos. Also es sind tatsächlich öffentlich finanzierte Einrichtungen im großen Stil. Also man kann sich das wirklich vorstellen, das sind zum Teil riesige Neubauten, die auch, also kann man sich auf einer Webseite mal angucken, die auch total cool aussehen einfach.
Das packen wir in die Shownotes.
Ja, genau, das wäre, glaube ich, toll. Genau, also kostenfrei, wohnortnah und die aber auch das Ziel haben, genau diesen Punkt, über den wir die ganze Zeit reden, klarzumachen, dass Sorgearbeit eben nichts ist, was die Angelegenheit von Einzelnen ist, sondern wofür es eine öffentliche Verantwortung braucht und was sozusagen eine gesellschaftliche Aufgabe ist und entsprechend eine öffentliche Infrastruktur braucht. Diese Utopias sind je nach Kiez sozusagen, in dem sie sind, auch jeweils ein bisschen unterschiedlich und beziehen sich auch auf die konkreten Bedarfe in den verschiedenen Teilen dieser Nachbarschaft, wozu die auch Befragungen gemacht haben, also Interviews mit den Nutzerinnen. Und zentral ist eben, dass an einem Ort ganz unterschiedliche Angebote rund um Sorgearbeit und Alltag gebündelt werden. Also es gibt öffentliche Wäschereien, Kiezküchen, Kinderbetreuung, Tagesangebote für ältere Menschen. Es gibt aber auch Beratung zu Gesundheitsfragen und Sozialberatung. Und insofern sind die auch alle darauf ausgerichtet, diesen Sorgealltag sozusagen zu entlasten und Menschen, die eine hohe Sorgebelastung haben, auch aus dem Haus zu kommen und zusammenzukommen. Also man kann sich so vorstellen, ich gehe morgens mit meiner alten Mutter und meiner Tochter in dieses Sorgezentrum, bringe die eine in die Kinderbetreuung und die andere in das Tagesangebot, die Tagespflege. Dann gehe ich irgendwie, gebe ich meine Wäsche in der Wäscherei ab, gehe zur Physiotherapie, weil mein Rücken kaputt ist. Dann mache ich am Nachmittag vielleicht eine Weiterbildung, einen Computerkurs und auf dem Heimweg nehme ich aus der Küche noch Essen mit und muss dann nicht irgendwie auch zu Hause alleine kochen, weil dort irgendwie halt für alle im großen Stil kostengünstig gekocht wurde. Also das ist sozusagen die Idee im Grunde, Orte zu schaffen, die eine soziale Infrastruktur sind, wohnortnah, kostenfrei und die einen auch einen sozialen Zusammenhalt in der Nachbarschaft nochmal anders anzielen.
Ich spiele jetzt mal wieder, das ist ja heute so ein bisschen meine Rolle, des Teufels Advokat. Also da fallen mir jetzt zwei Sachen ein, die ich jetzt schon im Ohr höre, die entsprechende GegnerInnen sagen würden. Zum einen, ja, das muss man sich auch leisten können. Das muss der Haushalt auch hergeben. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit Mexiko, aber vielleicht weißt du was dazu, wie die das machen. Und das Zweite ist, dass Leute vielleicht eventuell damit dann assoziieren, solche negativ besetzten Bilder, ob jetzt zu Recht oder nicht, ja, soll jetzt mein Kind mit 6 Wochen in die Krippe, wie es in der DDR war, ist das jetzt so eine Kollektivverwaltung, oder sollen Kinder dann wie im Kibbutzim in Kinderhäusern aufwachsen, wie auch immer das war, das will ich jetzt nicht sagen, aber man kennt ja diese Einwände, ne?
Ja, klar, ich meine, das muss man sich leisten können, das stimmt, aber irgendwie ist es ja aus unserer Perspektive schon interessant, dass solche Länder wie Mexiko oder ähnliche Programme gibt es auch in Chile und in Argentinien und in Kolumbien, dass die sich das eben teilweise auf der kommunalen Ebene leisten, wenn da Leute sind, die die Entscheidungen so treffen. Und diese Projekte irgendwie, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann, die sind zum Teil auch unterschiedlich finanziert, manchmal auch durch private Stiftungen irgendwie mit unterstützt oder teilweise sogar auch durch, was natürlich auch immer ambivalent ist, aber teilweise auch durch den IBF, also durch so Entwicklungsprogramme irgendwie mit unterstützt. In Mexiko ist es so, dass die unter dieser neuen Regierung die Korruptionsbekämpfung hochgefahren wurde und die Gelder für diese Zentren daher kommen. Insofern ist es, glaube ich, schon so wie immer, ja, und in all diesen Fragen ist es irgendwie eine Frage der Prioritätensetzung und der Frage, genau, also wo halt politische Einschnitte gemacht werden, die dann eben die Kohle auch ranschaffen.
Also wollen wir uns das auch leisten als Gesellschaft?
Genau, und da ist es eben so, dass jetzt Clara Brugada für Mexico City diese Entscheidung getroffen hat. Das ist eines unserer zentralen Infrastruktur- und Stadtentwicklungsprojekte, das eben eine feministische Frage ins Zentrum stellt. Und damit ist sie ja jetzt schon auch mehrfach wiedergewählt worden. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie jetzt gerade dabei sind, diese Utopias von den 4 Zentren, die es in Iztapalapa gab, auf die ganze Stadt auszuweiten. Also es ist jetzt geplant, 100 solcher Utopias in der ganzen Stadt zu bauen. Und beispielsweise Argentinien in der noch nicht rechtsregierten Provinzregion Buenos Aires, die versuchen das jetzt auch zu kopieren. Wie gesagt, in Kolumbien gibt es auch ein ganz ähnliches kommunal verankertes Projekt, in dem Sorgearbeit im Zentrum steht. In Chile gab es das. Ist natürlich auch immer dann etwas, was mit politischen Mehrheiten zu tun hat. Aber genau, das ist eine Prioritätensetzung und eine Entscheidungsfrage. Und diese DDR-Frage, ja, das ist natürlich, ich verstehe das schon irgendwie, dass wenn wir sagen, Sorgearbeit muss raus aus dem Privathaushalten, dass das ein bisschen so klingen kann, als müssten jetzt irgendwie alle Kinder immer automatisch in die Krippe. Das ist natürlich nicht gemeint, auf gar keinen Fall, weil also erstens ist Vergesellschaftung ja nicht Verstaatlichung. Ich glaube, da sind wir uns eh auf jeden Fall einig. Und insofern ist das schon mal ein Punkt. Es soll auf gar keinen Fall alles in staatliche Verantwortung überführt werden. Und es geht aber auch nicht darum, dass alles irgendwie professionalisiert geleistet wird. Also das ist tatsächlich nicht der Punkt. Denn warum sollten wir das machen? Sorgearbeit ist ja, wenn sie unter guten Bedingungen erbracht wird, auch ein total wichtiger Teil unseres Lebens und was ganz Schönes, also ein ganz wertvolles Element irgendwie auch sozusagen unseres Miteinanders und ein bereichernder Teil, wenn sie eben nicht unter diesem enormen ökonomischen und zeitlichen Druck finanziert. Und genau deshalb ist es eben wichtig, diese Sorgeinfrastrukturen auszubauen, öffentlich zu finanzieren, aber eben auch zu demokratisieren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer machen. Es geht im Grunde nicht darum, die bestehenden Sozialsysteme nur auszuweiten, sondern es geht auch tatsächlich darum, wir sagen immer, neue Infrastrukturen zu entwerfen und zu entwickeln. Und wenn wir sagen, raus aus dem Privaten, geht es nicht darum, dass sie nicht mehr dort stattfinden kann, sondern dass die Verantwortung nicht mehr alleine dort liegen kann. Und deswegen denken wir halt, und deswegen sind auch diese Sorgezentren für uns irgendwie so ein inspirierendes Beispiel, weil das halt Orte sind, an denen dann auch diese Frage, wie können wir uns eigentlich ein anderes Sorgen jenseits von Kleinfamilie überhaupt vorstellen? Ich meine, das müssen wir uns ja auch klar machen. Haben wir ja vorhin schon über die Naturalisierung gesprochen. Das ist so stark Teil von uns, dass es erstmal auch so einen Affekt auslöst bei ganz, ganz vielen Leuten. Also auch bei Linken, die sagen, ja, Moment mal, jetzt wollen die irgendwie in meine Familie reinregieren. Aber die Frage, wie können Beziehungsweisen und Sorgeformen entstehen, die eben nicht familiarisiert und feminisiert sind, sondern wie können wir das in diesem Zwischenraum zwischen einer gemeinwohlorientiert, demokratisch, vielleicht genossenschaftlich betriebenen Sorgezentren und den privaten Haushalten, wie kann dieser Zwischenraum auch entwickelt werden. Also ich glaube, aus dem Grund ist es für uns auch total wichtig, das als Schrittfolge zu denken. Also es geht nicht darum, heute irgendwas für morgen zu verändern, sondern es geht darum, Strukturen zu schaffen, in denen wir diese Veränderung als Lebensweise auch gemeinsam entwickeln können.
Und auch lernen.
Lernen, genau. Es geht ja total viel um zu verlernen und neu zu lernen. Und natürlich, es gibt ja auch eine linke Kritik am Sozialstaat, nämlich, dass er paternalistisch ist, dass er passivierend ist, dass er uns immer in diese Bittstellerposition bringt und natürlich auch, dass er ganz stark mit Kontrolle, Sanktionen und straffenden Elementen verbunden ist. Und wenn wir jetzt sagen, es braucht neue Infrastrukturen, indem wir zwischen einer öffentlichen Finanzierung und einer gemeinschaftlichen oder kollektiven Form der Organisation denken, dann sind das natürlich alles Sachen, die damit auch bearbeitet werden müssten. Ja,
und es gibt ja auch die Kritik, nicht nur die, die du jetzt genannt hast, sondern auch eine grundsätzliche analytische Sicht, die sagt, der Sozialstaat ist am Ende dafür da, die Arbeitskräfte, die gerade nicht vom Kapitalverwert einsetzbar sind, zu verwalten und zu verwahren, bis das Kapital wieder Zugriff drauf hat.
Genau.
Was würde bei diesen Sorgezentren anders sein? Also bezogen jetzt nur auf diese Funktion.
Das ist jetzt wieder so, würde ich sagen, die systematische und die aktuell politische Ebene. Also die Sorgezentren sind ja jetzt nicht die Utopie, sondern wir nennen das ja immer Einstiegsprojekte, so in der Rosa-Luxemburg-Stiftung insgesamt. Und da beziehen wir uns auch drauf, dass wir sagen, wenn wir gute kommunal finanzierte Sorgezentren dieser Art in allen Stadtteilen hätten, dann könnten wir Schritte gehen. Und das ist ja auch immer wichtig, also dass wir versuchen, Politiken so anzulegen, dass sie Spielräume erweitern. Also dass sie eben nicht nur akut irgendein Problem, irgendeine Lücke stopfen, sondern dass sie uns Möglichkeiten geben, dann die nächsten Schritte denken zu können.
In dem Sinne finde ich das, was in Mexiko passiert, total faszinierend, muss ich mal sagen. Klar, das ist jetzt noch nicht die Utopie, aber es sind sozusagen tatsächlich ja so erste Schritte. Und allein, wenn ich mir vorstelle, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Kind, mit meiner älteren Mutter oder Vater irgendwie in so ein Zentrum zu gehen und ich kann da verschiedene, ja, ich nenne es jetzt erstmal, es sind ja Dienstleistungen, erstmal einfach in Anspruch nehmen, die aber ja nicht nur mir helfen, dass ich konkret alles an einem Ort kriege, aus einer Hand, gut organisiert, pipapo, sondern ich ja auch über vielleicht Gemeinschaftsküchen, in denen man dann auch mit anderen gemeinsam isst, ich mit meiner Tochter, mit meiner Mutter und anderen Leuten aus der Nachbarschaft, das hat ja schon für sich was als so eine unglaubliche emotionale Stütze, weil es tatsächlich diese immer nur im Privaten, immer nur allein in der Kleinfamilie die Themen verhandeln, die das Familienleben leben, aufbricht in der Tagesstruktur, die ich mir nicht nochmal zusätzlich dann abends organisieren muss, dass ich dann sage, ich muss mir jetzt Raum schaffen, dass die Kinder von irgendwem anders betreut sind, damit ich mal irgendwie mit einer Freundin weggehen kann, sondern ich kann in der Tat da einfach Leute treffen und es wird sozusagen alles viel kollektiver auch ein Sorgeleben und das darüber hinaus besprechbar und sozusagen, also das finde ich total, als erste Schritte finde ich das wirklich ein super Ansatz.
Ja, genau darum geht es. Es geht ja dann eben auch um so eine Stärkung von Nachbarschaften, von sozialen Netzen und Formen des sich umeinander Kümmerns, die wir zum Teil auch jetzt schon haben. Also beispielsweise Sorgennetze über die Familie hinaus, die gibt es ja auch jetzt schon oder mehr Elternfamilien. Aber momentan haben wir halt irgendwie soziale Strukturen, die solchen Formen des Sorgens wahnsinnige Hürden in den Weg legen. Ja, also als Mehrelternfamilien hast du nur Probleme, egal ob die queer sind oder nicht queer sind. Und das wären ja, also das ist sozusagen auch das Ziel, dass wir quasi auch anknüpfen an Elemente von sozialen Netzwerken, die schon bestehen und die eben versuchen zu unterstützen, statt sie irgendwie die ganze Zeit klein zu machen. Genau.
Du hast ja gesagt, solche Projekte hängen oft auch an politischen Konjunkturen und wer gerade irgendwie am Ruder ist. Und ich erinnere mich noch daran, dass vor ein paar Jahren es sehr viel Bezug aus einer feministischen Bewegung gab auf Spanien, vor allem auf Barcelona unter der damals linken Bürgermeisterin Ada Colau, die sozusagen mit diesen sogenannten Superblocks ein zum Teil zumindest ähnliches Konzept verfolgt hat, wenn ich das so richtig sehe. Aber darum ist es total still geworden, oder? Vielleicht nur mal so als kurzer Eindruck von dir.
Naja, also tatsächlich war Barcelona auch für uns der Inspirationspunkt. Das Programm in Barcelona hieß es, 2015 sind die ja da gewählt worden und ab 2017 haben die das aufgelegt. Das war so ein wirklich groß ausgerolltes Programm. Es waren nicht nur einzelne Sorgezentren, sondern es war ein groß ausgerolltes Programm über die ganze Stadt. Das hieß ein Programm zur Demokratisierung der Sorgearbeit in Barcelona. Und die haben da auf der Ebene der Ressorts, haben sie das umstrukturiert, die Sachen zusammengefasst, das ganze Care-Bereich in das Wirtschaftsressort gepackt und so. Also die haben da tatsächlich auch ein paar weitergehende Strukturentscheidungen getroffen. Und dieser Begriff der sorgenden Städte kommt daher. Also Ciudades del Cuidado kommt irgendwie aus Spanien und den municipalistischen Bewegungen dort. Und es war auch nicht nur Barcelona, es waren auch eine ganze Reihe von anderen Städten. Und genau, also Sorgezentren war ein Element, aber zum Beispiel auch eins, was ich wirklich toll finde, die hatten ein kommunales Programm für Kinderbetreuung außerhalb der Kernzeiten auch aufgelegt, was gerade für Alleinerziehende oder Menschen im Schichtdienst super wertvoll ist. Und was richtig cool war in Barcelona, war auch, dass sie das beispielsweise diesen Dienst, den, da musste man sich registrieren und es gab eine Hierarchie, also sozusagen eine gewisse Priorisierung von Leuten, die jetzt da dringende Bedarfe haben. Aber im Prinzip konnte man das auch in Anspruch nehmen, um sich unter einen Baum zu setzen und ein Buch zu lesen. Und das wurde auch immer begleitet mit Öffentlichkeitskampagnen und sozusagen einer Debatte darum zu sagen, mal eine Pause brauchen, ist im Alltag von Sorgearbeit leistenden Menschen genauso wichtig, wie einen wichtigen Arzttermin zu haben oder Lohnarbeit machen zu müssen. Und Barcelona war wirklich ein tolles Beispiel, aber die sind halt nach der zweiten Legislatur abgewählt worden. Und
warum?
Weil die Rechte gewonnen hat.
Kann man da sagen, das hatte sich noch nicht so weit entwickelt, das hat noch nicht so weit die positiven Wirkungen gezeigt, dass es offensichtlich noch nicht erkannt wurde und dass die Rechten deshalb dann gewonnen haben, weil das ist ja schon ein bisschen schade, ne? Da ziehen die sowas Tolles auf und dann werden die Rechten gewählt.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich meine, dieses sorgende Stadtprogramm war ja in Barcelona auch nur ein Teil. Die haben ja irgendwie diese dann gemeinwohlorientierte Infrastrukturpolitik in ganz vielen anderen Bereichen auch gemacht und irgendwie sind von der Rechten abgewählt worden.
Das, was du schilderst hier, erinnert mich auch immer wieder an diese, sind ja ureigene Forderungen der traditionellen ArbeiterInnenbewegung. Ich erinnere an den sogenannten Karl-Marx-Hof in Wien zum Beispiel, wo ja auch
Volkshäuser,
Wäsche, alles in einem, Bibliothek an den Häusern und so. Ne? Ja. Und wer hat es kaputt gemacht? Die Faschisten. Ja. Das ist ja interessant. Also ne, das, da müssen wir nochmal eine neue Folge machen, warum das eigentlich so ist und warum sich das immer so kaputt machen lässt oder ja gemacht wird.
Also vielleicht noch ein ganz kurzer Gedanke dazu. Ich glaube, wenn man jetzt von heute guckt und so, was könnte das Learning aus Barcelona sein, dann ist auf jeden Fall diese Frage, wie schaffen wir es eigentlich, und daran knappt ja die Linke an vielen Orten, wie schaffen wir es eigentlich, dass diese Projekte wirklich angeeignet werden? Also dass sie eben nicht dann doch nur eine bessere Form von sozialer Dienstleistung sind, sondern dass die Leute da wirklich sich investieren sozusagen und so. Und ich glaube, das wäre, würde ich jetzt sagen, aus Barcelona etwas, wo ich sagen würde, das hat offenbar nicht geklappt, dass die sich damit so verbinden, dass sie dann dafür kämpfen und
sich investieren, meinst du mit sich einbringen?
Sich einbringen,
okay. Ja, um sich investieren, um dann mehr zu werden.
Nein, genau. Die Vermehrung der...
Die Vermehrung des Selbst.
Genau.
Ja klar, ich meine, die Demokratisierung sozusagen auch der Stadt und der Sorgenstadt ist natürlich auch was ganz viel mit einem selber macht im Sinne von, wie nehme ich mich auch wahr als ein Subjekt dieser Demokratisierung, wie bringe ich mich ein, ne?
Ja. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über Projekte außerhalb Deutschland gesprochen, die ich alle sehr inspirierend finde. Gibt es denn auch hier in Deutschland Projekte, die du unter dem Label feministisch vergesellschaften verstehen würdest oder die angegangen werden unter dem Label?
Genau, es gibt ein paar Beispiele oder wir in der RLS machen wir ja jetzt nicht Aktivismus oder Politikumsetzung, sondern Konzeptarbeit. Und in diese Richtung haben wir in den letzten Jahren halt genau versucht zu gucken. Also das ist eigentlich die leitende Frage. Was könnten Einstiegsprojekte sein, die eine Vergesellschaftung von Sorge im Sinne dieser doppelten Entprivatisierung vorantreiben könnten? Und da gibt es jetzt so eine Mischung aus, also Studien, die wir gemacht haben oder auch eigenen Konzepten und eben bestehenden Praxen. Und um jetzt ein paar zu nennen vielleicht. Also wir haben vorhin schon über die Finanzialisierung in der stationären Altenpflege geredet, dass das eben so ein Feld ist, wo ganz massiv Anlagekapital in den letzten 10, 15 Jahren reingegangen ist und dann diese Altenheime aufkauft, die in Unternehmen bündelt, die Immobilien verkauft, dann von den Betreibern der Immobilien, die oft Wohlfahrtsverbände sind oder irgendwie kleine freie Träger, enorme Mieten nimmt und irgendwann das ganze Geschäftsmodell implodiert und dann stoßen sie das wieder ab. Und wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Jahren auch immer wieder eine Situation gehabt, wo dann solche Altenheime insolvent gehen. Und dann ist natürlich wieder die öffentliche Hand, die da einspringen muss. Das ist ja ganz klar. Also die Verluste werden dann sozialisiert, nachdem die Gewinne privatisiert wurden. Und genau, und an dem Punkt haben wir irgendwie angesetzt und haben so eine Studie gemacht, wie sind die Geschäftsmodelle in der Altenpflege. Und dann haben wir aber eben auch ein Rechtsgutachten machen lassen, was auslotet, welche Möglichkeiten gäbe es eigentlich für ein Profitverbot in der Altenpflege. Und tatsächlich ist es so, und das ist, also das kann man auf der RLS-Webseite nachlesen, das verlinkt ihr bestimmt, dass es Möglichkeiten gäbe zu sagen, wir lassen nur gemeinwohlorientierte Träger in diesem Feld zu. Also beispielsweise in der Kinderbetreuung ist es in Berlin und Bremen bereits so geregelt, dass überhaupt also dass sozusagen kommerzielle Anbieter im Bereich Kinderbetreuung zumindest nicht funktionieren, wenn sie diesen Kita-Gutschein kriegen, den es, also wenn sie öffentliche Gelder kriegen. Privat anbieten kannst du natürlich alles, was du willst, auch immer noch. Aber im Altenpflegebereich sind ja auch Gelder der Pflegeversicherung und eben sonst, wenn es Hilfe zur Pflege irgendwie eben auch Gelder aus dem sozialen Bereich. Also das wäre zum Beispiel jetzt auf der Ebene von Entprivatisierung eine Möglichkeit, wo es darum ginge, irgendwie da ganz konkrete politische Entscheidungen zu treffen. Ein anderes Beispiel, wozu wir auch eine kleine Studie gemacht haben, ist ganz interessant aus Österreich. Und zwar im Burgenland gibt es die Möglichkeit für pflegende Angehörige, sich als Beschäftigte der Kommune anstellen zu lassen. Pflegende Angehörige gehören zu den sozusagen oft am prekärsten pflegenden Menschen, weil sie eben entweder zusätzlich zu einer Lohnarbeit das irgendwie noch obendrauf machen oder manche eben auch deshalb ihre Lohnarbeit ganz aufgeben müssen, also durch Pflege irgendwie in Armut fallen. Und dort ist jetzt, haben die ein Programm aufgelegt, wo pflegende Angehörige dann sozusagen zum Pflegemindestlohn öffentlich beschäftigt sind, damit irgendwie eine soziale Absicherung haben. Aber es ist nicht nur die soziale Absicherung. Es geht damit auch einher, dass es eine von der öffentlichen Hand organisierte Weiterbildung für diese Personen gibt und eine regelmäßig stattfindende Supervision. Weil wir haben ja schon öfter angesprochen, dass diese Überforderung, die Einsamkeit und die Isolation in dem Alleinesein mit den zu pflegenden Menschen ein Riesenproblem ist. Und das ist sozusagen, das ist jetzt noch nicht die Vergesellschaftung von Sorgearbeit. Aber es sind alles Projekte, die, wenn wir sie bündeln würden, versuchen würden, diese Grenze zwischen privaten und öffentlichen Dienstleistungen, wenn sie denn gut sind, ein bisschen stärker aufzuweichen. Und ein letztes Projekt sind eben auch diese Sorgezentren hier, die ich irgendwie für ein sehr gutes Einstiegsprojekt halten würde. Und es gibt in Berlin beispielsweise diese Initiative, es gibt eine Initiative, die heißt Initiative Sorge ins Parkcenter. Ist auch in einem Oststadtteil von Berlin. Diese Initiative, die versuchen, ein weitgehend leergefallenes Einkaufszentrum in ein Sorgezentrum umzunutzen. Und die Idee dabei, die finde ich wirklich ziemlich gut, ist, dass es eben diese Frage von gemeinwohlorientierter Daseinsvorsorge mit sozusagen dem Claim auch auf die Stadt und auf Schlüsselimmobilien, auf diese krasse Finanzialisierung auch irgendwie der städtischen Infrastruktur verbindet und sagt, wie kann es sein, dass so große Gebäude privaten Leuten gehören, fast leer stehen, verkehrsgünstig liegen in unseren Kiezen und in diesem Parkcenter zum Beispiel, da gibt es inzwischen nicht mal mehr einen Supermarkt, nachdem alle Geschäfte drumherum irgendwie geschlossen haben, weil es dieses Einkaufszentrum gab, ist jetzt dort quasi die Infrastruktur überhaupt gar nicht mehr gewährleistet. Also es gibt Leute, die können, wenn sie kein Auto haben, zu Fuß nicht mehr zum Einkaufen gehen. Und daran anzusetzen und zu sagen, wir verbinden jetzt die Frage guter Sorgeinfrastrukturen mit dem, auch sozusagen mit der Vergesellschaftung von solchen Gewerbeimmobilien. Und da gibt's eine total enge Zusammenarbeit auch mit dem Gesundheitskollektiv und dem Polyklinik-Syndikat, also dass dort eben auch dann so gemeinwohlorientierte Gesundheitsinfrastrukturen reinkommen. Aber ja, also ein bisschen wie ich es an dem Beispiel Mexiko schon erläutert habe, ist halt auch dort die Idee. Ist alles an einem Ort, die Bedürfnisse der Sorgenden stehen im Zentrum, es ist nicht kommerziell, es geht um eine schrittweise Entprivatisierung und wir arbeiten an dieser Grenze zwischen privat und öffentlich. Und es sollen auf jeden Fall dort dann auch eine Kiezküche rein, aber eben auch, es soll auch als nicht kommerzieller Ort weiterentwickelt werden. Also beispielsweise für Leute, die in kleinen Wohnungen leben, ist Kindergeburtstag die totale Hölle, weil zu Hause kannst du es nicht machen. Irgendwie die ganzen kommerziellen Angebote, die es für Kindergeburtstage gibt, kann kein Mensch bezahlen. Also muss es Räume geben, wo zum Beispiel auch sowas stattfinden kann oder Jugendweihen, Konfirmationen, was auch immer. Also dass wir sozusagen irgendwie auch das stärker zu einem Ort machen, wo eben Teile dessen, was sonst zu Hause stattfindet, auch ausgelagert werden können. Und letzter Punkt, vielleicht einfach nur, um es zu erwähnen, der Landesverband der Linken hat in Berlin auch einen Aktionsplan Sorgende Stadt beschlossen im März diesen Jahres, wo diese Grundideen irgendwie auch drinstecken und sozusagen vorgeschlagen wird, beispielsweise so Pilotprojekte für solche Sorgezentren in Berlin mal zu.
Okay, kurze Verständnisfrage nur zum Stand dieses auch, finde ich, total spannenden Projektes. Das ist sozusagen in der Phase der Konzeptionierung und sozusagen auch der Frage des, wie entwickeln wir politischen Druck, aber es ist noch nicht an so einem Punkt, dass tatsächlich da Pflöcke eingeschlagen wurden und seien es auch nur erste kleine, weil da kommt ja ganz entscheidend, kommt es ja drauf an, macht der Bezirk mit,
genau,
beziehungsweise kriegt man den gepusht, dass er mitmacht. und oder auch auf der Landesebene?
Ja, naja, also die Hoffnung der Initiative ist natürlich, dass vielleicht, wenn jetzt nach den Wahlen in Berlin da sich politisch ein bisschen was dreht, dass es dann mal so Politprojekte auch tatsächlich in die Umsetzungsphase kommen. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass dann vielleicht dieses Parkcenter, weil es darum jetzt, es ist in der Konzept und ich würde sagen in der Kiez-Mobilisierungsfrage ist es, genau, da befindet sich das. Also, dass mit den NachbarInnen geredet wird. Es gibt Kiezversammlungen, zu denen auch wirklich viele Leute kommen und so. Also, es wird versucht, ja, es ist momentan auf der Ebene von Organisierung und Konzept. Aber die Hoffnung wäre natürlich jetzt dann zu sagen, es soll Pilotprojekte im Bereich Sorgezentren geben. Das wäre eins, wo wir konkret jetzt mal versuchen können, sowas umzusetzen. Und natürlich auch eben von solchen Projekten wie den Gesundheitskollektiv in Berlin auch ganz viel zu lernen, wie sich sowas wirklich radikal andere Gesundheitsversorgung unter den momentanen Bedingungen aber organisieren.
Okay, das heißt, es bleibt spannend und zu gucken, was im September mit der Wahl hier in Berlin passieren wird.
Genau. Vielleicht kann ich da noch eine Sache ergänzen, nämlich wir sind jetzt gerade dabei, eine Broschüre fertigzustellen, die den schönen Titel hat, Shopping Malls zu Sorgezentren, wo das Ganze auch so als Konzept und als Prozess irgendwie noch ein bisschen aufgedröselt wird und wo es unter anderem auch um die Frage gehen wird, wie ließe sich sowas eigentlich auch gemeinwohlorientiert finanzieren, was ja immer die entscheidende Frage ist. Also welche Möglichkeiten gäbe es eigentlich? Da ist so ein Gespräch mit einem Menschen von einer Gemeinwirtschaftsbank drin, der auch ein bisschen erklärt, wie sowas theoretisch auch möglich wäre, sich solche Gebäude dann auch tatsächlich anzueignen. Also rückzukaufen, zu vergesellschaften, wie auch immer.
Mhm, super. Ende September, wir sind eingestiegen auch mit diesem Thema, findet diese große Konferenz Feministisch Vergesellschaften her mit dem ganzen Leben statt an der Uni Bochum. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, du hattest schon gesagt, veranstaltet in Kooperation mit dem Maria-Hoda-Center for International Gender Studies. Und jetzt nochmal zum guten Schluss, Barbara. Was ist dir jetzt mit Blick auf diese Konferenz besonders wichtig? Wer kommt da überhaupt alles?
Ja, also vielleicht kurz einen Schlenker zu Herr mit dem ganzen Leben. Das ist nämlich ein...
Wir wollen die ganze Bäckerei.
Genau, es ist ein Slogan aus einem, ich sag jetzt mal, ikonischen Lied der feministischen Bewegung, der internationalistischen feministischen Bewegung von, ich glaube, 1912 ist es entstanden im Rahmen eines Streiks von Textilarbeiterinnen, die eben gesagt, und das ist dieses Lied Brot und Rosen, das kennen bestimmt einige. Mhm. Und da ist eine Liedzeile Herr mit dem ganzen Leben. Und es ist ganz interessant, weil das wirklich auch 1912 war im Grunde das auch genau das Thema. Wir wollen Brot und Rosen. Wir brauchen sozusagen die soziale Absicherung und wir brauchen das gute Leben, was eben mehr ist als die soziale Absicherung. Deswegen nur nochmal, um auch die Konferenz jetzt irgendwie an unser ganzes Thema anzubinden. Ja, was ist mir wichtig bei der Konferenz? Ich meine, ich hatte es vorhin ja schon mal so ein bisschen gesagt, die Konferenz ist eigentlich jetzt der Versuch, die von uns vermuteten strategischen Verknüpfungen, die wir in diesem Thema sehen, die Vergesellschaftungsdebatte, die in der Linken in den letzten Jahren so groß geworden ist, jetzt eben nochmal um die Rosen zu erweitern, diesen Vorschlag da in die Debatte zu bringen. Und insofern geht es tatsächlich dort vor allen Dingen darum, zu versuchen, um diese Frage unterschiedliche Teile linker Bewegung und feministischer Bewegung miteinander ins Gespräch zu bringen. Also konkret geht es um queere und transfeministische Kämpfe. Es geht um Kämpfe gegen geschlechtsbasierte Gewalt. Es geht um Kämpfe um reproduktive Gerechtigkeit, also dass der Kampf um Schwangerschaftsabbrüche mehr ist als nur My Body, My Choice, sondern eben auch eine Frage von sozialer Infrastruktur. Es geht um natürlich Kämpfe gegen Rassismus und Bewegungsfreiheit, aber auch um Militarisierung und alles überwölbend die große Frage, wie können wir Allianzen gegen die Faschisierung voranbringen? Also und alle diese Spektren sind auch eingeladen. Die Konferenz ist All Gender, also offen für alle und natürlich ist sie wie alle RLS-Konferenzen auch kostenfrei. Und thematisch wollen wir sowohl auf der Ebene der Analyse alle diese Fragen bearbeiten und eben gucken, inwiefern diese Themen, die uns am Herzen liegen, gerade von der Rechten so ausgebeutet werden und irgendwie inwiefern die damit versuchen, eben den Kampf um die Köpfe zu führen. Und vor allen Dingen auch, wie unsere jeweiligen Anliegen in diesem Autoritarisierung und Faschisierung auch immer wieder gegeneinander ausgespielt werden. Also auf einer analytischen Ebene erstmal diese Sachen anzugucken, um dann eben zu schauen, wie wir auf der Praxisebene dann da etwas entgegensetzen können. Und auf der Konferenz wollen wir auf jeden Fall einen Fokus auf diese Einstiegsprojekte legen, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben. Es wird auch eine internationale Konferenz sein. Wir werden irgendwie mindestens 20, 25 internationale Gäste auch haben aus dem Netzwerk der RLS. Und genau, und uns mit all diesen Fragen hoffentlich produktiv beschäftigen und danach den Start in die feministische Vergesellschaftung beginnen.
Sehr schön. Also, liebe Leute, wenn ihr euch für die Konferenz noch nicht angemeldet habt, aber spätestens jetzt nach unserer Sendung da ganz heiß drauf seid, dann könnt ihr euch noch anmelden. Und wir sagen vielen, vielen Dank für dieses total interessante Gespräch.
Ja, danke, Barbara.
War sehr lehrreich.
Ich danke euch. Fand es sehr angenehm, mich mit euch darüber zu unterhalten.
Sehr schön.
Ja, und wie immer gilt, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, dann schreibt uns gerne unter armutszeugnis@rosalux.org.
Danke fürs Zuhören.
Ja, danke schön und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Auf Wiederhören.